Hallo, schön, dass du da bist, hier im Podcast Masterclass of Mind, dein Podcast im Namen der Liebe und rund um das Thema Beziehung. Hier erhältst du alle wertvollen Tipps und Tools, die du benötigst, um eine gesunde und glückliche Partnerschaft zu führen. Mein Name ist Martina Barmesberger, dein Coach hier in diesem Podcast. Und ich habe heute einen ganz besonderen Interviewgast bei mir, eine Coaching-Teilnehmerin, die im November zu mir gestoßen ist. Die Nike 39, den Namen habe ich natürlich verfälscht, um alle Beteiligten zu schützen. Und ich begrüße die liebe Nike ganz, ganz herzlich. Und ich freue mich so sehr, dass sie in meinem Podcast sprechen wird. Sie spricht über ihre toxische Beziehung, wie es ihr innerhalb der Beziehung gegangen ist und auch die Zeit danach. Und liebe Nike, ich begrüße dich ganz herzlich hier in meinem Podcast. Und freue mich, dass du da bist.
Ja, hallo Martina, ich freue mich auch sehr. Ja, bin ein bisschen aufgeregt, aber ich freue mich.
Ja, aber das ist total in Ordnung, weil ich meine, du gewährst uns allen jetzt hier einen ganz tiefen Einblick in deinen tiefsten Schmerz, den du erlebt hast. Und ich danke dir so sehr, dass du über deine Beziehung sprechen möchtest, was dir passiert ist und wie es dir jetzt geht, nach fast sechs Monaten.
Fast sechs Monate sind es jetzt. Am 28. Mai sind es dann sechs Monate.
Ja, genau. Ja. Und genau. Ich glaube einfach, dass du ganz vielen Menschen helfen kannst mit dem, was du zu sagen hast, wie es dir gegangen ist. Und du bist ja damals auf mich zugekommen und hast gesagt, Martina, können wir einen Podcast machen? Auch einfach nochmal, um die eigene Geschichte besser verarbeiten zu können. Ja. Und jetzt ist der Moment, das ist dein Moment.
Ja, ich freue mich.
Ich freue mich auch sehr auf unser Gespräch. Und du bist ja Ende November auf mich gestoßen, hast mich angeschrieben und wir haben unseren ersten Kontakt gehabt und du hast mir von dir erzählt. Kannst du dich noch an diesen Tag erinnern?
Ja, sehr gut. Ich war genau wie jetzt furchtbar aufgeregt, aber ich war auch emotional sehr am Boden zu dem Zeitpunkt, weil ich überhaupt nicht wusste, was ich da eigentlich zu diesem Zeitpunkt lebe. Es war ein Freitag, an dem wir telefoniert haben und gefühlt, wenn ich mich an diesen Moment erinnere, als wir telefoniert haben, ich glaube, ich habe einfach anderthalb Stunden lang nur geweint. Ja. Und anderthalb Stunden nur geweint, wie eigentlich ja fast ein Jahr lang tatsächlich immer wieder geweint, weil ich überhaupt nicht wusste, was mir da gerade passiert. Mhm. Weil ich es nicht einordnen konnte, weil ich mich schuldig gefühlt habe, dass da eine Beziehung nicht funktioniert.
Ja, ich kann mich an den Tag auch noch sehr gut erinnern und ich kann mich auch noch daran erinnern, als du mir deine Geschichte erzählt hast, dass ich auch einige Male schlucken musste und gedacht habe, krass. Ich war selbst an einem Punkt in dem Gespräch, dass ich dachte, eigentlich muss ich irgendwas tun, eigentlich müsste ich die Polizei einschalten, irgendwas muss ich doch tun. Und Gott sei Dank hast du dann ja relativ schnell gehandelt nach dem Telefonat.
Ja.
Erzähl
tatsächlich,
doch mal.
Ja, tatsächlich sechs Tage später ist es dann wieder zu einem völlig sinnlosen Streit eigentlich gekommen. Wo ich eigentlich wieder nicht wusste, was ich getan habe. Und letztendlich hat das Ganze so geendet, dass ich mich in mein Auto gerettet habe und dort ja nicht wegfahren konnte, weil man mich daran gehindert hat. Und irgendwann ist es mir dann doch gelungen und ich konnte aber dann doch diese ganze Situation nicht sofort verlassen. Ich habe an diesem Tag dann, ich glaube, noch mal acht Stunden im Auto gesessen und eigentlich nichts anderes gemacht als geweint, mit dir kurz immer mal wieder WhatsApp-Nachrichten geschrieben, Anrufe von ihm weggedrückt und habe mich auf einem Parkplatz versteckt und habe mit einer Decke im Auto gesessen. Ja, bis ich dann irgendwann mal aus dieser, ich war wie betäubt, aus dieser Betäubung ein bisschen aufgewacht bin und gedacht habe, so, jetzt musst du tanken gehen, damit du die Chance hast, wegzufahren. Ich habe dann noch bei einer Freundin wichtige Papiere abgeholt, die ich tatsächlich in dieser Woche schon zu ihr gebracht habe und habe die abgeholt und habe dann einen Freund kontaktiert, der mir dann seinen Schlüssel für sein Haus gegeben hat und dort, ja, bin ich dann in der Nacht noch hingefahren und das war die erste Nacht, in der ich seit langem tatsächlich auch mal, ich habe vor lauter Erschöpfung, habe ich dann durchgeschlafen. Ja, genau. Und danach war ich aber, also ich war wie paralysiert. Ich war erstmal wie ferngesteuert. Ich hatte ja nichts, ich hatte keine Kleidung, ich hatte nur das, was ich letztendlich an meinem Körper trug und sonst hatte ich gar nichts. Ja, es war eine richtige Flucht.
Kannst du dich noch an den Moment erinnern, du hast ja gesagt, ihr hattet einen Streit aus einer Null- und Nichtigkeit heraus. Und was war der innere Antrieb, dass du gesagt hast, jetzt gehe ich, ich kann hier nicht mehr raus, also ich kann nicht mehr in dieser Beziehung bleiben. Was hat dich angetrieben, dass du dann auch gegangen bist?
Also einmal dieser Schmerz war unerträglich, den ich da gefühlt habe und ich hatte tatsächlich Angst um mein Leben. Ich habe gedacht, wenn ich heute aus diesem Auto steige, dann erlebe ich den Tag nicht mehr danach. Egal ob körperlich oder seelisch. Ich wusste, wenn ich hier nochmal aussteige, verliere ich mich komplett. Und ich hatte auch Angst, dass er mir was tut. Aber ich verliere mich komplett, dieses Gefühl war sehr viel stärker als alles andere. Und ich habe die Verantwortung gefühlt, weil ich auch noch eine Tochter habe aus einer vorherigen Beziehung. Und da habe ich einfach wahnsinnig viel Verantwortung gefühlt. Und das war mein innerer Antrieb. Angst, mich selbst zu verlieren und die Verantwortung meiner Tochter gegenüber.
Ja. Und dann, du bist dann ja bei deinem Freund, Kumpel untergekommen.
Genau, genau.
Und hast die Nacht auch durchgeschlafen. Und wie war der nächste Morgen für dich?
Ja, ich war wie betäubt, weil ich auch alleine war. Der Freund von mir ist sehr viel auf Montage. Und ich habe auch sonst niemandem erstmal Bescheid gesagt, dass ich weg bin. Ich war paralysiert. Ich habe eigentlich über Stunden auch nur da gesessen und war völlig gefühlslos, sage ich mal. Ich habe mich selber nicht gespürt. Ich habe nur funktioniert. Ich habe mich selber angetrieben, was zu essen, was zu trinken, mich zu duschen, weil es Dinge sind, die man machen muss, um zu überleben letztendlich. So habe ich mich gefühlt. Also ich habe mir auch eine Liste gemacht, was ich zu tun habe, wie ich lebe. Ich wusste da schon ein bisschen mehr, weil ich im selben Jahr, im Januar schon mal weggegangen bin.
Ja.
Es da aber nicht geschafft habe. Und da wusste ich schon, wie ich über die erste Woche quasi erstmal hinwegkomme. Ja.
Also hattest du so einen Notfallplan, der erarbeitet?
Ja, das hatte ich auch vorher schon gemacht. Also ich habe auch vorher viel Kontakt wieder zu meinen Freunden gesucht und auch schon beruflich die Fühler wieder ausgestreckt in eine andere Richtung. Also ich habe mir quasi ja, schon mal so ein kleines Gerüst gebaut, auf das ich zurückgreifen konnte. Ja, das war noch sehr wackelig, aber ja, es war wenigstens etwas, an dem ich festhalten konnte.
Bist du mit dem Thema toxische Beziehung, Narzissmus das erste Mal in dieser Beziehung in Kontakt gekommen?
In der Form, in der das stattgefunden hat, definitiv. Meine Ehe vorher war auch nicht, ich sag mal, lief nicht gut. Ja, da habe ich einfach für mich selber keine Grenzen gesetzt und habe dadurch, glaube ich, auch Fehler in dieser Beziehung gemacht, die letztendlich dazu geführt haben, dass mein damaliger Ehemann und ich einfach nur noch nebeneinander hergelebt haben. Also das war auch nicht gesund, aber es war nicht toxisch in der Art, wie jetzt diese letzte Beziehung gelaufen ist. Das kannte ich tatsächlich so überhaupt gar nicht. Das war mir völlig fremd. Ich konnte das auch nicht einordnen, was mir da passiert, bis mir jemand mal ein bisschen mich ein bisschen in diese Richtung geschubst hat. Und das war tatsächlich seine Ex-Partnerin.
Ja. Mit der bist du in Kontakt getreten oder
Ja, also letztendlich hat er den Kontakt hergestellt, dass ich sie kennengelernt habe. Aber er hat nie zugegeben, dass es seine Ex-Partnerin war. Also er hat immer erzählt, sie ist psychisch krank und hat sich was eingebildet, was er ihr nicht geben konnte und wollte. Und ja. Und da sind aber so viele Dinge erzählt worden, dass ich wusste, sie lügt nicht.
Ja.
Das, was sie mir erzählt, ist die Wahrheit. Weil auch er mich als depressiv hingestellt hat, psychisch krank. Es kam immer wieder dann die Aussage, dass ich in Sicherheit Medikamente brauche und er mich in die Klinik bringen würde. Genau.
Ich meine, wenn man das jetzt alles so hört, ne, das, was da stattgefunden hat, dieser emotionale Missbrauch, konntest du das anfänglich erkennen, dass du an eventuell einen narzisstischen Partner geraten bist? Konntest du das in irgendeiner Form am Anfang erkennen?
Nein, überhaupt nicht. Ja, also es war eigentlich also es fühlte sich an wie der perfekte Partner für mich. Es war wie ein Rausch. Ich habe mich letztendlich tatsächlich noch nie so, ich sag's mal, aufgewertet gefühlt. Also ich habe das tatsächlich so empfunden, dass mich da jemand massiv wertschätzt, mich wahnsinnig toll findet. Und das fand ich schön. Das hat sich gut angefühlt. Es hat sich angefühlt, als wenn das genau die richtige Person ist in meinem Leben, auf die ich immer gewartet habe.
Ja. Also ich sag mal, ich kenne das ja noch aus meinen toxischen Beziehungen. Für mich war es immer am Anfang einfach viel zu schön, um wahr zu sein. Ich habe immer gedacht, ich bin im Märchen. Das ist
ja, so war es auch.
Schockverliebt und
von einem auf den anderen Tag, Liebe auf den ersten Blick sozusagen. Und
genau.
Ja, einfach schön. Wobei ich sagen muss, wenn ich so im Nachhinein drauf blicke, dass dieses erste Jahr zwischen uns beiden wird das vielleicht doch nichts, relativ früh kam. Und da war ich schon emotional so abhängig, dass ich mich selber abgewertet habe und unbedingt das Ganze wollte und mich nicht abgegrenzt habe, sondern gesagt habe, ich tue alles für dich.
Ich fand das eben gerade ganz interessant, was du angedeutet hast mit dem Schweigen. Hast du das schon, also diese Schweigebehandlung, ich kenne die selber auch und Es ist ja ein unerträglicher Zustand, den wir da so für uns empfinden. Und kam das auch schon gleich am Anfang eurer Beziehung?
Also am Anfang kam oft, wir sind relativ schnell, wollten relativ schnell zusammen in den Urlaub fahren und tatsächlich ist es so, bis zu dem Zeitpunkt, wo wir uns am Flughafen getroffen haben, wusste ich nicht, ob er kommt, weil er immer wieder gesagt hat, für ihn macht das alles gar keinen Sinn und er will sehr wahrscheinlich doch nicht fliegen, ich soll alleine fliegen und so fing das an. Und der Urlaub war traumhaft dann wieder, ja, aber zu schön, um wahr zu sein tatsächlich. Und aber das Thema Schweigen kenne ich auch. Also das, wenn man ja einen Konflikt miteinander hatte, sich abends einfach umdrehen und sagen, fass mich nicht mehr an. Und dann tatsächlich schlafen und ich sitze daneben und weiß überhaupt nicht, wie es weitergeht. Das kenne ich, ja.
Aber er konnte dann immer ganz in Ruhe, also in Ruhe schlafen, ne? Das hat ihn überhaupt nicht irgendwie, also ich kenne das noch. Du hast das Gefühl, wenn du als Partner daneben liegst, das interessiert ihn überhaupt nicht, wie es dir jetzt gerade geht, sondern er kann in Ruhe schlafen.
Richtig. Er ist relativ schnell eingeschlafen immer dann. Und hat auch keine Berührung zugelassen.
Was hat das damals mit dir gemacht? Also, du hast ja sicherlich daneben gelegen, hast gesehen, okay, er schläft jetzt ein. Was hat das mit dir gemacht?
Ja, ich habe mich, ich saß oft daneben und habe einfach geweint und ich habe mich minderwertig gefühlt. Ich habe mich ganz klein gefühlt und ich konnte die Nacht gar nicht schlafen. Ich bin teilweise mit einer Stunde Schlaf am nächsten Morgen wieder arbeiten gegangen. Und ich konnte überhaupt, also ich habe mich halt immer gefragt, was habe ich jetzt falsch gemacht? Warum reagiert er so? Was ist an mir falsch? Das habe ich gedacht.
Naja, diese Gedanken kenne ich auch noch aus meinen früheren Beziehungen. Du stellst dich ja komplett in Frage als Mensch in deinem ganzen Sein.
Total.
Ja. Aber es wird dir ja auch immer wieder gesagt, dass das, was du empfindest, also so kenne ich es noch und wahrscheinlich findest du dich da auch wieder und alle anderen Hörer auch, der Partner wertet deine Gefühle, die du in bestimmten Situationen fühlst, ab, indem er dir immer wieder sagt, du bist zu empfindlich. Was bist du für eine Mimose? Sei doch mal ein bisschen cooler oder härter.
Ja, also was ich halt kenne, ist, ich bin dann im Laufe der Beziehung, wenn ich weinen musste, tatsächlich unter irgendeinem Vorwand in den Keller gegangen, um Wäsche zu machen und habe dabei geweint. Weil man mir immer gesagt hat, wenn ich vor ihm geweint habe, dass er meine Heulfresse nicht mehr sehen kann.
Ja, so hat er sich ausgedrückt, Heulfresse.
Ja, ich kann deine Heulfresse nicht mehr sehen. Ja.
Unfassbar, ja. Und in solchen Momenten hast du dich ja noch kleiner gefühlt, oder?
Total. Also auch wenn ich jetzt davon erzähle, also da fühle ich mich komplett tatsächlich wieder zurückversetzt in diese Zeit und weiß immer noch, wie ich mich weggedreht habe, wenn ich dann tatsächlich Tränen in den Augen hatte. Und wenn es halt gar nicht ging, bin ich in den Keller gegangen, zum Weinen in den Keller. Ja.
Ja, genau. Ich kenne diese Momente auch und vielleicht kennst du das auch von dir selbst. Ich habe immer diese ganzen Gefühle irgendwann runtergeschluckt. Weißt du, so ich habe dann nicht mehr geweint,
ja,
weil dafür wurdest du ja immer abgewertet, sondern ich habe das schon gehört, wie ich meine Gefühle runtergeschluckt habe. Immer und immer wieder. Und
ich habe dann angefangen, letztendlich wie so ein Übersprungsverhalten. Ich habe versucht, besonders verständnisvoll zu sein und besonders lustig in dem Moment, obwohl mir eigentlich zum Weinen zumute war. Und habe meine Gefühle letztendlich weggedrückt und überspielt und getauscht in etwas, was ich überhaupt nicht war.
Also du bist in ganz viele unterschiedliche Rollen wahrscheinlich geschlüpft, oder?
Total. Also das war nicht mehr die Person, die ich kannte. Das war nicht mehr ich. Das waren mehrere.
Das, was gerade sicherlich gefordert war in dem Moment, oder?
Richtig, ja. Anpassungsfähig, lieb. Er hat ja auch immer zu mir gesagt, sei lieb, du musst lieb sein. Solche Dinge.
Ja. Und hast du auch seine Wut abbekommen?
Ja, das habe ich. Also ich habe manchmal überhaupt nicht verstanden, was da passiert ist. Und ich wusste überhaupt manchmal gar nicht, was ich eigentlich gemacht habe. Ich habe mich letztendlich irgendwann verbal gewehrt. Und das Verbal, also er hat viel geschrien, laut geschrien. Also ich glaube, mich hat noch nie in meinem Leben jemand so angeschrien. Und eine Situation, unter der ich auch heute immer noch leide. Ich habe da also Albträume, die sind viel, viel besser geworden. Aber das war etwas, was ich ganz am Anfang ganz extrem hatte. Ist immer von einer Situation, wo ein Streit völlig eskaliert ist, eigentlich aus einer Nichtigkeit. Er hat also mit seiner Ex-Freundin geschrieben und ich habe gesagt, ich habe dann diese Nachrichten auf seiner Uhr lesen können und habe dann gesagt, hör zu, wenn du sie zurück möchtest, dann tu das. Ich gehe dann. Das ist für mich in Ordnung, aber wir müssen da ehrlich zueinander sein. Mhm. Und ich habe ihm halt diese Uhr nicht wiedergegeben und letztendlich kam es in diesem Streit dann dazu, dass ich gestürzt bin, aufs Gesicht gefallen bin und geblutet habe am Auge und bin in eine Ecke gekrabbelt und er hat sich ganz nah vor mich gekniet und hat mich angeschrien und hat halt gesagt, er würde mich jetzt übers Treppengeländer schmeißen und weil eine Kugel in meinem Kopf noch viel zu schade für mich wäre. Und dann hat er sich in sein Bett gelegt, hat gesagt, sowas hätte noch nie jemand mit ihm gemacht, so hätte er noch nie mit jemanden, wäre noch nie mit jemandem umgegangen. Und was ich tatsächlich gemacht habe, und das ist eigentlich das, was mich am meisten schockiert in dieser ganzen Situation, ich bin tatsächlich zu ihm ans Bett, habe mich da hingekniet und habe ihn angebettelt, dass es nicht vorbei ist. Das ist das, was ich am allerschlimmsten finde, weil ich habe mich da völlig selber verraten. Ich habe diese Übergriffigkeit zu meiner Schuld gemacht letztendlich.
Ja, du hast die komplette Verantwortung übernommen.
Ja, und das ist auch das, was mich heute noch mit am meisten belastet.
Ja. Das kann ich, also ich kann das so gut nachempfinden, diese ganze Schuld, die dann auf uns lastet.
Ja, ich habe mich nur noch schuldig gefühlt. Ich habe gedacht, ich bin nicht fähig, eine normale Beziehung zu führen, weil ja meine Ehe vorher auch gescheitert ist. Und ich habe da ganz viel Schuld bei mir gesucht.
Ja.
Und letztendlich war das ist nicht die einzige Übergriffigkeit, die in dieser Beziehung passiert ist.
Ja, Kontrollzwang war ja nun auch an der Tagesordnung. Ne?
Ja, also der letzte Streit war ja auch, weil angeblich mich jemand irgendwie angemacht hätte, obwohl es da niemanden gab. Ja,
aber das ist diese Projektion, die dann stattfindet. Das ist all das, was er letztendlich zu großer Wahrscheinlichkeit macht. Er ist der, der dich betrügt, aber projiziert all das auf dich, damit du eben die Verantwortung dafür übernimmst. Er kann die Verantwortung nicht übernehmen. Und das ist das, was es auch so toxisch macht. Er kann sich überhaupt nicht in deine Lage versetzen. Er hat einfach diese ganzen Empfindungen, die du empfindest, das kann der alles nicht nachempfinden. Diese Empathie besitzt er einfach nicht. Und er kann auch keine Verantwortung übernehmen, weil er sich selbst nicht reflektieren kann. Das schafft er nicht.
Ja, also letztendlich ist es auch das, was er mir ja immer wieder vorgeworfen hat. Er ist nur so, weil ich ihn dazu mache. Hm. Niemand anderes vor mir wäre so, ja, gewesen. Und deshalb war er auch nicht so. Und da war für mich tatsächlich dieser Kontakt zu seiner Ex-Freundin und enorm wichtig. Weil wenn ich jetzt, wir haben jetzt auch viel Kontakt, wenn ich unsere Geschichte quasi miteinander vergleiche, wir können WhatsApp-Nachrichten, wir können Aussagen quasi übereinander legen. Es ist völlig deckungsgleich. Es ist immer das gleiche Muster.
Ja.
Kontrolle, Handy wegnehmen, körperliche Übergriffigkeit. Es ist definitiv in beiden Fällen da. Und auch dieser emotionale Missbrauch. Es fing ganz klein an. So klein, dass man erstmal am Anfang Witze darüber mitgemacht hat. Und wo man sich dann gefragt hat, ist das wirklich so? Mache ich das tatsächlich? Also er hat am Anfang immer wieder gesagt, ob mir vielleicht auffallen würde, dass ich beim Sprechen immer wieder Ja sage. Und das hat dazu geführt, dass ich mich selber kontrolliert habe beim Reden, ob ich das tatsächlich tue.
Hm.
So fing das ganz klein an. Und nebenher gab es immer Frauen, mit denen er WhatsApp geschrieben hat. Teilweise an Weihnachten, den ganzen Weihnachten über. Und er hat dann da gelegen und hat geschlafen. Und von dieser Frau kamen dann 15 bis 20 WhatsApp-Nachrichten am Abend noch. Und man sitzt daneben und denkt, soll ich in dieses Handy jetzt gucken oder lasse ich das? Nein, ich lasse es, weil es würde mich emotional noch mehr kaputt machen, als ich schon bin. Und da sitzt man da und zittert am ganzen Körper von oben bis unten.
Ja.
Und schafft es trotzdem nicht zu gehen.
Genau, das wäre jetzt nämlich der nächste Punkt gewesen. Sicherlich sind jetzt hier ganz viele Hörerinnen, die sagen, oder Hörer, die sagen, warum bist du nicht gegangen? Warum hast du das mit dir machen lassen?
Ja, also weil ich am Anfang tatsächlich eine ganz lange Zeit gedacht habe, es ist tatsächlich meine Schuld. Ich bin sehr wahrscheinlich überhaupt nicht mehr fähig, eine normale Partnerschaft zu führen. Und das ist richtig so. Und ich wollte ja geliebt werden. Ich wollte ja, dass da jemand ist, der mich in den Arm nimmt und der mich gern hat. Und das kam ja dann auch immer wieder. Nach diesen Streits kam das immer wieder. Da kamen dann immer ganz viele Hochphasen und ganz, ganz tolle Worte. Und wo man gedacht hat, ja, war halt ein Ausrutscher. Es wird wieder besser werden. Und ich habe mich einmal auch von ihm komplett getrennt und habe gesagt, ich will ihn nicht mehr hören, nicht mehr sehen. Da gab es auch eine völlige Eskalation in meiner Wohnung, dass er mir die Tische durch die Gegend getreten hat, dass er mir seinen Turnschuh gegens Bein geschmissen hat, ich eine Woche lang einen Abdruck davon hatte. Und ich habe eine Woche lang gesagt, ich will dich nicht mehr sehen, lass mich. Und dann stand er eine Woche später mit 40 roten Rosen vor der Tür.
Mhm.
Ja, und alles war wieder gut. Aber eigentlich war nichts gut. Weil gut angefühlt hat sich's nicht mehr.
Genau, das wäre jetzt nämlich auch meine nächste Frage gewesen. Hat sich das wirklich noch gut angefühlt? Weil, also ich kenne das immer noch so von mir. Das war dann irgendwann, du nimmst es wahr, okay, ich habe jetzt da einen ganz tollen Rosenstrauß bekommen, aber wirklich Freude empfindest du nicht, weil du weißt, die nächste Abwertung wird kommen.
Kommt wieder. Hm. Die Abstände wurden auch kürzer. Und es wurde immer abstruser letztendlich. Also er wollte mich einmal bei sich zu Hause rauswerfen, weil ich ihm nicht verraten habe, was eine Freundin mir anvertraut habe. Da wollte er mich vor die Tür setzen. Ja.
Das war
zu dem Zeitpunkt.
Ja. Sein Kontrollverlust, ne? Er wollte alles kontrollieren, er wollte über alles Bescheid wissen.
Ja. Ja, und das wurde immer schlimmer.
Ja. Aber dann kam dieser eine Moment, dass du gesagt hast, ich gehe.
Ja.
Und
ich habe das gedanklich schon vorbereitet. Also ich bin dieses Weggehen immer wieder im Kopf schon durchgegangen. Ich habe mir immer bestimmte Ziele gesetzt, wann ich was tun werde. Und ich hatte mir definitiv vorgenommen, ich werde kein Weihnachten 2019 dort erleben. Das war mein Ziel. Dass es so schnell ging, war mir nicht klar. Also nachdem wir ja noch nicht mal eine Woche vorher miteinander gesprochen hatten, hatte ich gedacht, okay, ich werde dieses Ziel, Weihnachten, werde ich sicher schaffen. Aber dass es 6 Tage später schon so sein würde, war mir nicht klar.
Ja.
Das war tatsächlich spontan. Aber ich bin in meinem Kopf immer wieder das Vorgehen. Ich wusste, ich kann nicht gehen und sagen, wir trennen uns, sondern ich wusste, dass es letztendlich eine Flucht wird. Weil die Streits haben auch immer, er hat mich ja nie gehen lassen. Ich durfte ja dann das Haus nicht mehr verlassen. Er hat ja dann die Tür zugeschlossen, beziehungsweise hat sich da vorgestellt und hat mich nicht gehen lassen. Und hat tatsächlich auch seine Eltern immer wieder in der letzten Phase mit involviert, die dann mitten in der Nacht hochgekommen sind zu ihm und dem Streit quasi beigewohnt haben.
Also sie waren immer mit irgendwie...
Sie waren involviert, dabei. Ja.
Ja. Und wie ging es dann für dich weiter? So die nächsten Tage, die nächsten Wochen nach der Trennung. Das ist sicherlich für einige Zuhörer hier ganz wichtig, die den großen Schritt noch vor sich haben.
Ja. Also die ersten 2 Wochen waren die allerschlimmsten. Also ich glaube, so einen schlimmen Schmerz habe ich in meinem ganzen Leben, so einen seelischen Schmerz habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gehabt. Es hat sich angefühlt wie ein bisschen sterben. Die schlimmste Phase war tatsächlich immer morgens. Morgens nach dem Aufstehen direkt. Da habe ich auch immer sehr lange gebraucht, um bei mir zu sein. Ich habe mir dann kleine Rituale angewöhnt. Ich habe Yogi-Tee getrunken jeden Morgen und habe die Botschaft auf den Yogi-Tee-Beuteln abgerissen und habe sie in ein Buch geklebt, jeden Morgen.
Ja.
Und habe mir diese Botschaft für den Tag quasi vorgenommen. Ich habe nichts getan. Ich war also auch krankgeschrieben. Ich habe nichts getan, außer bei mir zu sein. Ich habe mich nicht immer gespürt. Ich konnte mich auch von anderen nicht anfassen lassen, umarmen lassen. Ich habe dann angefangen, kleine Dinge wieder für mich zu tun. Ich bin mal zur Massage gegangen, da aber auch definitiv nur von einer Frau. Das waren einfach Dinge, das ging alles nicht. Ich konnte mich selbst von meinem guten Freund nicht umarmen lassen, den ich schon seit Kindheitstagen kenne. Das ging alles nicht. Aber ich habe in der Zeit einfach auch wirklich ein enorm stabiles Umfeld um mich herum gehabt, die sich alle sehr um mich gekümmert haben. Ja, die mir so viel Nähe gegeben haben, wie ich brauchte, aber mich auch gelassen haben, wenn ich es brauchte. Und also 2 Wochen hat es gedauert, bis ich wieder so in den Fluss kam, okay, du musst jetzt was tun, du musst dich um eine neue Arbeit kümmern, du musst eine Wohnung finden. Und dann habe ich angefangen. Dann hatte ich eine Aufgabe, dann ging es mir ein bisschen besser. aber es hat mich immer wieder überrollt und zwar teilweise zu Momenten, wo ich nicht damit gerechnet habe. Also ich bin in die Bäckerei gegangen und die Bäckereiverkäuferin war einfach besonders freundlich zu mir. Hm. Und dann musste ich gehen, ohne meine Brötchentüte mitzunehmen, weil ich völlig zusammengebrochen bin innerlich und nur noch geweint habe, weil ich an bestimmte Situationen, die passiert sind, auf einmal wieder ein Gefühl binden konnte. Und das hat mich völlig überrannt. Dann, also, das war ein, ja, das waren Unterschiede. Es war, ging mir Tage besonders gut, dann ging es mir wieder ganz schlecht. Ich habe aber auch in der Zeit ein bisschen Normalität erfahren, dass jemand mich gesehen hat als Person, nämlich der Freund, bei dem ich gewohnt habe, einfach normale Dinge für mich getan hat, ohne ein, ja, etwas dafür von mir zu verlangen. Hm. Ich konnte einfach so sein, wie ich bin. Und ja, mein großes Highlight war tatsächlich dann, dass ich so schnell eine Wohnung gefunden habe. Und zwar eine Wohnung, die wunderschön ist, in der ich mich extrem zu Hause fühle. Das waren so kleine, so, das war ein großes Highlight. Es gab auch immer kleine, aber es gab halt auch viele ganz heftig emotionale Momente. Hm. Weil blockieren konnte ich ihn zu dem Zeitpunkt noch nicht. Das ging noch nicht. Das habe ich nicht geschafft.
Ja.
Also gab es immer wieder auch schriftliche Kommunikation.
Hm. Wo dann weitere Abwertungen auch stattgefunden haben, richtig?
Erstmal ja und dann aber auch wieder komm zurück, ich ändere mich, ich war beim Psychologen, wo er mir dann auch geschrieben hat, dass er so wie er sich verhält nicht mehr sein darf, dass er weiß, dass er sich ändern muss. Aber ich habe es ihm zu dem Zeitpunkt auch schon nicht mehr geglaubt. Also es waren für mich leere Worte, die mich nicht mehr emotional berührt haben. Was mich weiterhin berührt hat, war dann tatsächlich, ich sage es mal in Anführungszeichen, die bösen Nachrichten mit dann auch wieder Drohungen.
Mhm.
Ja. Was alles passieren wird und ich daran schuld sein werde dann. Trotzdem habe ich es nicht geschafft, ihn zu blockieren. Das ging immer noch nicht.
Naja, unterschwellig war wahrscheinlich auch einfach das Gefühl da, dass du dich doch vielleicht getäuscht hast. Dass er sich doch vielleicht ändern kann und dann alles doch wieder schön wird. Ich glaube, das ist das, was auch noch so lange begleitet. Diese Selbstzweifel, dieses, habe ich das wirklich richtig erkannt? Habe ich alles gegeben?
War es nicht meine Schuld vielleicht doch? Das
genau.
Waren Dinge, die ich lange gedacht habe, ja.
Und ja.
Ja, also, aber nach jeder WhatsApp-Nachricht, und das waren viele, ging es mir eigentlich nicht gut. Mir ging es nie gut, wenn ich was von ihm gehört habe. Mhm. Die Tage, wo ich nichts gehört habe, wenn das mal ein Tag war, die waren immer gut. Und ich habe das aber innerlich schon gespürt. Also ich habe immer gesagt, ich habe das Gefühl, wir haben immer noch irgendwo eine telepathische Bindung. Ich wusste teilweise eine Stunde vorher, ich kriege jetzt auf jeden Fall gleich eine Nachricht von ihm. Und so war es immer, immer. Ich konnte das quasi spüren, wie er innerlich brodelt und wie er sich innerlich fragt, was ich gerade tue und ob es mir gut und ob ich glücklich sein könnte vielleicht.
Ja. Ich glaube, dass es für all die anderen hier auch nochmal verständlich ist. Man ist auf energetischer Weise so tief miteinander verbunden, dass man den anderen immer wieder spürt. Und,
ja, so ist das.
Und
nicht im Positiven, überhaupt nicht. Man im Negativen. Also man spürt, ich habe das immer als Angst empfunden. Und innerliche Unruhe bis hin zu Zittern und tatsächliche Panikattacken.
Hm. Hattest du, um nochmal einen kleinen Switch hinzubekommen, weil das auch nochmal wichtig ist für die Zuhörer, in der Beziehung, hast du da Krankheiten für dich erlebt? Weil es gibt ja so bestimmte Krankheiten, die man da so durchläuft in solchen toxischen Beziehungen. Was hattest du da für dich?
Ja, also ich muss dazu sagen, dass ich immer eigentlich ein sehr gesunder Mensch war. Hm. Und in diesen 18 Monaten hatte ich Dinge, die mir völlig unerklärlich waren. Also ich hatte zweimal eine ganz starke Entzündung im Darmbereich. Hm. Dann hatte ich Dauerblutungen, also über 6-7 Wochen, was dann auch dazu geführt hat, dass ich ins Krankenhaus musste. Ich habe unter chronischer Mundtrockenheit gelitten. Also ich war so unter Stress, dass ich also wirklich, ich hatte keinen Speichelfluss mehr. Es war alles trocken in meinem Mund. Hm. Ich hatte Herzrasen zu den unmöglichsten Zeiten, meistens dann nachts. Und ich stand eigentlich ständig unter Strom. Also mein Körper hat immer gefeuert. Ich habe auch an Gewicht verloren, obwohl ich gegessen habe. Was wiederum dazu führte, dass man mir sagte, ich soll mehr fressen, wortwörtlich. Ja. Und mich dann wieder abgewertet hat wegen meinem Körper. Ja.
Das ist, Gott sei Dank hast du den Weg daraus geschafft.
Das Beste, was ich in meinem Leben geschafft habe, tatsächlich. Ja.
Absolut.
Für mich. Ja.
Ja. Also wir standen ja die ganze Zeit immer in Kontakt. Und ich kann mich auch an diese ganzen Auf und Abs nach der Trennung, ich kann mich da sehr gut noch dran erinnern, dass wir ins Gespräch gekommen sind. Du hast mir die Yogi-Tee-Botschaften geschickt. Ich habe mich so gefreut darüber. Das war so schön. Das waren echt tolle Momente, weil ich ja diese Botschaften auch liebe. Ich glaube ja an sowas.
Und es hat auch jedes Mal zugestimmt. Also er hat zugetroffen, jedes Mal. Und ja. Das bringt mich auch jetzt tatsächlich zu weinen, wenn ich daran denke.
Ja.
Und ja, ich habe dann auch angefangen, ich habe mir Rituale geschaffen. Ich habe mir das mit dem Yogi-Tee gemacht und das hilft ungemein. Also ich kann es nur sagen, schreibt euch auch die Dinge auf, die euch passiert sind dann, weil schreibt ihr ein extra Buch oder so, was ihr weglegen könnt. Aber in den Momenten, wo ihr das Gefühl habt, dass ihr schwach werdet, nehmt es euch, lest es euch durch und dann wisst ihr, für was ihr das Ganze tut. Ja, warum ihr diesen Schmerz fühlt und warum ihr den fühlen müsst. Ja.
Ja, das berührt mich gerade emotional auch so sehr, weil ich, wie gesagt, an diese Zeit mich sehr gut erinnern kann. Ich kann mich auch an diese Momente erinnern, weil, weißt du noch, als du mir von dieser Wohnung erzählt hast, von dieser traumhaften Wohnung, in der du jetzt lebst.
Ja, ja.
Du hast mir vorher diese Wohnung beschrieben und hast gesagt, so und so wünsche ich mir diese Wohnung. Und dann war diese Wohnung auf einmal da und du hast gesagt, hoffentlich klappt das. Und ich habe dir immer gesagt, bleib im Vertrauen, du wirst diese Wohnung bekommen. Und
ja, das weiß ich noch.
Ja. Und du hast sie bekommen. Und das ist immer das, was ich sage. Wenn du dem Leben einen Schritt wenn du dein Leben wieder wie sage ich das jetzt mal? Ich kriege jetzt gerade die Worte. Also wenn du durch deine Angst gehst und da wartet das Leben auf der anderen Seite auf dich und empfängt dich und du wirst aufgefangen. Da wird etwas passieren, was du dir jetzt in deinen schönsten Träumen einfach noch gar nicht vorstellen kannst. Und deswegen sage ich immer, geht durch eure tiefe Angst und wenn ihr spürt in diesen toxischen Beziehungen, es geht einfach nicht mehr weiter. Ich verliere immer mehr Lebensenergie. Geht.
Ja. Es führt sonst tatsächlich dazu und wie gesagt, dieser Tag, da war genau das, habe ich gefühlt. Ich habe gefühlt, wenn ich jetzt hier bleibe, dann werde ich sterben innerlich, im Zweifelsfall auch. Ja?
Ja.
Ich wäre nicht mehr ich geworden. Ich wäre nur noch eine Hülle gewesen. Ich war das schon, aber zu dem Zeitpunkt wäre ich dann komplett gewesen. Dann wäre ich sehr wahrscheinlich nur noch ferngesteuert durch die Welt gegangen. Und dann hätte er tatsächlich irgendwann recht gehabt. Dann hätte ich irgendwann in die Psychiatrie gemusst, ja, weil ich nicht mehr gekonnt hätte.
Ja. Aber du hast es geschafft. Du hast den Weg daraus geschafft. Und diesen Schritt zu machen, meinen allergrößten Respekt und meine Anerkennung dafür, weil ich weiß, wie schwer das ist. Ich bin sehr oft aus solchen Beziehungen raus und ich weiß, wie schwer dieser Schritt ist. Und ich ziehe den Hut davor vor jedem, der diesen Schritt schafft. Und es kam ja der Tag. Wir haben ja immer wieder, wie gesagt, wir haben ja ganz eng miteinander gearbeitet und es kam der Tag, da hast du mir gesagt, ich habe ihn blockiert.
Ja.
Ich habe gerade Gänsehaut.
Das war der 21.3. Oh. Also eine ganze Weile, nachdem ich schon dort weg war. Mhm. Und das kam nach einer erneuten Beschimpfungsattacke und Bedrohung. Also er hat ja nicht nur mich bedroht, er hat ja auch Menschen in meinem Umfeld dann bedroht über mich, was er alles tun wird. Und ich weiß noch genau, wo ich gestanden habe. Ich weiß noch genau, was ich getan habe in diesem Moment. Mhm. Und ich habe gedacht, du rechtfertigst dich nicht mehr, für nichts mehr. Es ist vorbei. Und auf diesem Spaziergang, zu dem ich war, habe ich ihn schon im Handy blockiert, SMS und auch WhatsApp. Und als ich zu Hause war, habe ich mir meinen Laptop genommen und habe auch jede E-Mail-Adresse gesperrt. Ja.
Facebook, Instagram, und alles dicht gemacht.
Facebook, Instagram, alles. Leuten, denen ich nicht vertraut habe, die habe ich auch sofort blockiert. Und sind im Nachhinein noch ein paar dazugekommen, nach und nach. Also ich habe mich im Blockieren tatsächlich geübt. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich noch nie jemanden blockiert. Aber jetzt ist es schon eine ganze Reihe. Zu guter Letzt habe ich jetzt noch dann seine Mutter blockiert, die nämlich auch meine Bedürfnisse nicht wahrgenommen hat und immer wieder versucht hat, dass ich mich bitte bei ihm melden soll und wegen meinen Sachen. Ja, genau.
Wahnsinn. Wahnsinn. Ich habe gerade wirklich durch meinen ganzen Körper Gänsehaut, weil ich mich so gut erinnern kann. Und ich weiß ja selber, was das für ein Gefühl ist, diesen Schritt zu gehen. Und weil du kannst ja wieder durchatmen. Also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber hast du das Gefühl gehabt, ich kann wieder atmen, die Arme ausbreiten und ich bin wieder da?
Total. Also ich habe auch da mir wieder angefangen, eine Liste zu machen mit jedem Tag. Also ich habe mir aufgeschrieben, Tag 1, Tag 2. Und ich habe mir immer dahinter kurz notiert, wie ich mich fühle. Am Tag 3 ich habe es gerade vor mir liegen, weil ich habe mir die Sachen einfach mal zusammengeholt.
Schön.
Da habe ich, an Tag 3 habe ich geschrieben, ich bin traurig, aber weil mir die anderen Menschen fehlen, die ich dort letztendlich kennengelernt habe. Mhm. Nicht, weil er mir gefehlt hat. Tag 5 war dann tatsächlich wieder Angstgefühle und von da an kam so ein bisschen mein Ego mit ins Spiel. Ja. Mhm. Auch warum konnte das nicht klappen? Und aber es wurde mit jedem Tag besser. Und irgendwann habe ich tatsächlich aufgehört, diese Liste zu führen, weil ich nicht mehr dran gedacht habe. Weil es schon so normal war. Ja. Genau, weil es normal war. Und das war tatsächlich ab Tag 18.
Wow.
Ja, ja, es ging relativ schnell dann. Ja. Aber das war auch nochmal, weil seitdem geht es mir enorm gut. Seitdem habe ich nochmal einen großen Schritt nach vorn getan. Es gibt immer wieder Tage, wo es mir mal nicht so gut geht, wo ich durch irgendwas, was irgendjemand sagt, erinnert werde, getriggert werde. Ich habe also auch alle Leute, die dort in seinem Umfeld noch sind, mit denen ich Kontakt habe, gebeten, mir überhaupt nichts über ihn zu erzählen. Ich möchte nicht wissen, wie die neue Freundin ist. Ich möchte nicht wissen, ob sie bei ihm wohnt. Ich möchte nicht wissen, ob er ein neues Auto hat. Das sind alles Dinge, die ich nicht wissen möchte, weil er in meinem Leben keine Relevanz mehr hat. Die einzige Relevanz, die er hat, ist tatsächlich, dass ich trotz allem glücklich bin darüber, dass ich so viele nette Menschen auch dort kennengelernt habe, die mir ans Herz gewachsen sind. Und auch durch die Ex-Freundin, die mir eine wirklich gute Freundin geworden ist, die mich also auch in schweren Situationen, in schweren Momenten einfach aufgefangen hat.
Ja, schön.
Und sie und ich sind sehr ehrlich zueinander. Also wenn wir das Gefühl haben, wir triggern uns mit irgendwelchen Dingen, dann reden wir da auch drüber. Weil es kommt natürlich auch mal vor. Aber sie hat mir sehr geholfen. Und sie war von Anfang an nett zu mir. Sie war nie böse zu mir, weil sie genau wusste, was mich erwartet.
Ja, natürlich. Ja. Und es hätte auch nichts gebracht, wenn sie dich vorgewarnt hätte, weil du hättest wahrscheinlich ihr sowieso nicht geglaubt.
Ja, nein, das hätte ich nicht. Ja, weil ich gedacht habe, ich habe den Sechser im Lotto mit Zusatzzahl vor mir.
Oh Gott, ja, das habe ich auch damals gedacht. Oh Gott.
So war das, ja.
Jackpot.
Den Jackpot geknackt, ja. Ja, genau. Ja. Das Große losgezogen. So hat es sich erstmal angefühlt, ja.
Genau, für den ersten Moment, ja.
Ja, für den ersten Moment auch nur.
Ja.
Genau. Ja.
Oh, meine Liebe, du kannst so stolz sein auf dich.
Okay. Ja, das bin ich auch, tatsächlich. Also es gibt Momente, wo ich in den Spiegel gucke und mir selber auf die Schulter klopfe und sage, hey, das hast du richtig gut gemacht.
Ja.
Und ja, ich muss halt auch sagen, ich habe wirklich viel gemacht. Ich habe mit dir das Coaching gemacht. Die Gruppe hat mir sehr geholfen, die du erstellt hast. Da sind wichtige Entscheidungen für mich einfach miteinander getroffen worden. Ja. Mhm. Da sind Freundschaften entstanden. Und ich habe mal, also jemand, der das schon mal erlebt hat, der kann das ganz anders nachvollziehen. Mhm. Wenn ich das Freundinnen erzähle, die sagen, ach, ich wäre schon viel schneller gegangen. Ja, aber die können auch Grenzen setzen und das konnte ich nicht mehr. Und ja, ich bin auch zu einem Stammtisch gegangen und für Opfer von Narzissten.
Ja, das ist toll.
Hat mir auch geholfen, einfach nochmal mit Menschen hier in der Umgebung darüber zu sprechen, was ich tun kann, ja. Weil ich hatte ja auch einen Anwalt eingeschaltet und so weiter. Polizei, solche Dinge auch. Und die haben mir einfach auch viel geholfen.
Ja, schön. Es ist so wichtig, ein starkes Umfeld auch zu haben.
Ja, und ich habe einen enorm guten Hausarzt, muss ich sagen, der mich sehr unterstützt hat auch. Mit Dingen, die wir zusammen beantragt haben jetzt, ja. Eventuell eine Kurmaßnahme, solche Dinge. Also, er hat auch gesagt, er schreibt mich so lange krank, wie ich es brauche, damit ich auch wieder die Zeit habe, zu mir selber zu finden. Aber ich habe seit 1.3. einen ganz tollen neuen Job.
Oh, ich freue mich so für dich, wirklich, weil
das
Leben wendet sich dir so zu, weißt du, du hast den Mut gehabt, da rauszugehen und jetzt passieren so wunderschöne Dinge. Du lernst neue Menschen kennen, es entstehen neue Freundschaften, neuer Job, Traumwohnung.
Unfassbar. Unfassbar ist das eigentlich, aber ich schaue auch ein bisschen anders auf die Welt, glaube ich, mittlerweile. Mhm. Ich nehme Dinge viel, viel bewusster wahr und empfinde Freude in kleinen Dingen. Also ich mache mehr für mich letztendlich. Kleine Dinge. Mhm. Jeden Morgen 5 Minuten Meditation.
Schön.
Bringt mich in den Tag. Einfach mich mehr bewusst für mich sein.
Ja, und ich sag mal, wenn man jetzt aus dem ganzen Negativen etwas Positives mitnehmen möchte, dann ist es doch die Heilung. Die Heilung des inneren Kindes, das ist die Heilung der ganzen vergangenen Wunden und Verletzungen aus der Vergangenheit. Ich meine, da findet so viel Heilung statt und
enorm. Also ich merke, dass dieses innere Kind in mir immer wieder mal sagt, du möchtest jetzt ganz dringend in den Arm genommen werden und ich nehme das schon bewusst wahr, ich kann es einordnen. Aber es kommen natürlich immer wieder. Ich habe vor 2 Wochen wieder eine Phase gehabt, wo ich ganz schlecht geträumt habe. immer wieder denselben Traum, aber dann eine andere Sequenz von dem Traum auf einmal plötzlich. Und ich versuche es anzunehmen und überlege, warum träume ich jetzt einen anderen Teil? Habe ich den anderen Teil vielleicht jetzt schon eher verarbeitet? Hm. Brauche ich jetzt den anderen Teil von der Situation, um mich ja, zu heilen? Hm. Ja.
Aber letztendlich ist ja dann, ich sag mal, aus dem Negativen etwas Wunderschönes entstanden.
Ja.
Wenn man das so sagt.
Tolle Menschen. Ja, tolle Menschen um mich, also die ich neu kennengelernt habe. Alte Verbindungen natürlich auch. Also es sind wenig Freundschaften zerbrochen. Hm. Eine tatsächlich, wobei ich da versuche, gerade wieder anzuknüpfen, weil sie mir schon wichtig ist. Und aber tolle neue Kontakte, super Menschen in meinem Leben. Und dafür bin ich sehr dankbar. Auch, dass ich wie ich es immer sage, ich bin mehr ich, als ich jemals zuvor war. Und wenn ich hier nach Hause komme, in meine Wohnung, ist es wie nach Hause kommen, wie heimkommen. Hm. Das hatte ich schon ganz, ganz, ganz lange nicht mehr, das Gefühl.
Schön. Das sind schöne Abschlussworte für diesen Podcast.
Ja.
Ich bin emotional gerade noch so tief berührt von deiner Geschichte. Ich meine, ich kannte diese Geschichte ja schon, aber es ist trotzdem noch mal etwas anderes, wenn man das alles zusammenfassend hört. Mhm. Und ich kann einfach nur sagen, ich bin wahnsinnig stolz auf dich für das, was
Vielen
du
Dank.
Die letzten 6 Monate da geleistet hast. Und ich weiß, was das bedeutet, was das für Arbeit ist, was das jeden Tag aufs Neue bedeutet, in die eigenen Themen reinzugehen, in den Schmerz reinzugehen. Aber ich sage immer am Ende, es wird sich lohnen. Und deswegen empfehle ich jeden, der in irgendeiner Abhängigkeitsbeziehung, also in einer toxischen Beziehung, kommt gerne in Kontakt mit mir oder mit irgendwelchen anderen Anlaufstellen. Auf jeden Fall sucht euch Hilfe und geht raus aus dieser Beziehung und lasst Heilung stattfinden. Das empfehle ich dringend.
Und da darf ich mich anschließen.
Ja. Du merkst, ich bin gerade noch so total in dieser Energie. Ich bin so unendlich dankbar, Nike, dass du dich hier geöffnet hast, so tiefen Einblick in deine Geschichte uns gewährt hast. Also ich weiß das sehr zu schätzen und danke dir aus tiefstem Herzen, dass du das mit uns geteilt hast. Und
ich möchte Danke sagen für die liebevollen Po-Tritte, die du mir immer wieder gegeben hast. Und ich kann es nur jedem empfehlen, mit jemandem in Kontakt zu treten, der auch selber solche Beziehungen durchlebt hat. Und da bekommt ihr eine wunderbare, einfühlsame und ehrliche Person mit an die Hand, die euch durch diesen Weg führt.
Nike, vielen, vielen, vielen Dank. Ich kann meine Dankbarkeit hier gar nicht in Worte ausdrücken und wir bleiben ja auf jeden Fall in Kontakt.
Ja, unbedingt.
Und für alle Zuhörer, ich danke euch für eure Zeit, die ihr euch genommen habt, um diese Podcast-Folge euch anzuhören, und ich hoffe, dass ihr ganz viel für euch mitnehmen konntet, ganz viel Mut, ganz viel Kraft, und ihr seid nicht alleine. Sucht euch Unterstützung. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid in einer toxischen Beziehung, unterschätzt das Ganze nicht. Und ich wünsche euch da auf jeden Fall den Mut, euch ganz nahe zu kommen und den großen Schritt zu wagen. Ich wünsche euch das aus tiefstem Herzen und danke euch für eure Zeit und hinterlasst uns gern ein Feedback in den Kommentaren. Schreibt uns hier rein, was ihr aus dieser Folge für euch mitnehmen konntet, wie es euch geht oder welche Erfahrungen ihr in toxischen Beziehungen gemacht habt. Die Nike und ich, wir werden euch darauf auch antworten Und ja, lasst es euch einfach nur gut gehen. Ich bin im Herzen bei euch. Ich bin bei dir, Nike, ganz, ganz fest. Und vielen Dank für die Wertschätzung, die ihr uns geschenkt habt.
Danke dir auch. Tschüss.
Lasst es euch gut gehen. Bis dann. Tschüss.